Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Strategische Führung ist extrem wichtig. Das wissen Sie mindestens dann, wenn Sie Kunde der Deutschen Bahn sind. Wir erleben geopolitische Verschiebungen. Wir erleben Kriege. Wir erleben den Zusammenbruch von Warenketten. Das heißt, die Unvorhersehbarkeit der Zukunft ist sehr viel höher geworden. Wir müssen strategisch so planen, dass wir damit umgehen können. Man darf nicht davon ausgehen, dass Systeme, wenn sie eingeführt werden, gnadenlos und sofort und vom ersten Moment an funktionieren.
Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Sonderfolge des RHI-Podcasts. Es ist eine Sonderfolge, weil auch heute wieder ein RHI-Talk für Sie zur Verfügung gestellt wird. Wer ist bei mir zu Gast? Professor Ursula Rau. Sie wird sprechen gleich zu dem Thema Bürokratie neu erfinden. Was können wir bei strategischer Führung von Indien lernen? Schön, dass Sie da sind, Frau Rau. Herzlich willkommen. Und was hat Sie motiviert, so einen RHI-Talk zu übernehmen heute?
Mich freut das, wenn ich aus den Forschungen, mit denen ich mich so viel beschäftige, auch in Deutschland mal berichten kann, weil ich selber auch in vielen englischer Sprache schreibe, ist es mir eine besondere Freude, wenn ich diese Gelegenheit bekomme, in deutscher Sprache einmal über meine Arbeit zu reden.
Ihr Titel ist ja ein bisschen, wir haben ihn natürlich zusammen mit Ihnen entwickelt, soll ja auch so ein bisschen provozieren. Nicht jeder von uns denkt ja, dass wir bei strategischer Führung in der Bürokratie von Indien lernen können. Ich bin sehr gespannt, wie Ihr Vortrag sein wird, aber dass wir Sie jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen können. 5 Sachen und erzählen Sie uns doch, warum Sie sich dafür entscheiden würden. Lesen Sie lieber ein E-Book oder doch die gebundene Ausgabe?
Ich mag die gebundene Ausgabe.
Warum gehen Sie für die gebundene Ausgabe?
Ich gehöre zu den Leuten, die ganz gerne immer Notizen in die Bücher machen und so sind meine Bücher vollgeschrieben und die leben dann mit mir und immer wenn ich sie wieder lese, kommen neue Notizen rein und ich wundere mich über meine alten.
Wenn Sie die Wahl haben, würden Sie sich lieber für eine gute Hausmannskost oder ein Essen im Restaurant entscheiden?
Eine gute Hausmannskost. Zu Hause gekocht schmeckt immer besonders lecker.
Ja, haben Sie ein Lieblingsgericht, was Sie mit uns teilen?
Ich esse besonders gerne Spargel und neue Kartoffeln.
Okay, das ist herausfordernd. In Indien gibt es das wahrscheinlich nicht. Oder?
Nein, aber in Indien kann man auch Lieblingsgerichte haben.
Okay, wollen Sie uns das auch noch verraten?
Also in Indien gibt es diese tollen Thali, das ist Reis und dann gibt es ganz viele kleine verschiedene Gemüsesorten dazu und Linsen. Und diese ganze Variation von Speisen, das ist immer ein großes Fest.
Ich merke schon, ich muss Sie gar nicht fragen, vegetarisch oder nicht. Es geht eher in die vegetarische
Unbedingt,
Richtung.
Ja.
Wenn Sie Musik hören oder spielen, ist es lieber die Gitarre oder das Klavier?
Klavier.
Klavier, können Sie es spielen? Klavier.
Nein, leider kann ich es nicht spielen. Ich habe Querflöte gelernt.
Oh, das wäre jetzt was ganz anderes und nicht bei mir auf der Liste. Aber auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass Sie beides kennen, ziehen Sie das Stadtleben oder das Landleben vor?
Ich bin eher ein Stadtmensch und ich bin ja auch Stadtethnologin und das ist nicht umhin, weil ich mag die Stadt, die Enge, dass viel los ist, man viel sehen kann.
Und wenn Sie sich jetzt noch ganz entscheiden müssten, wo will ich mal irgendwie zur Ruhe oder einen privaten Moment für mich haben? Beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang?
Lieber beim Sonnenaufgang, weil dann bin ich noch wach und fröhlich und gut gelaunt. Abends werde ich dann müde und dann ist es mit der guten Laune auch manchmal nicht mehr so weit her.
Bürokratie, wozu Sie heute sprechen werden, ist ja ein Thema, das die Menschen auch polarisiert. Und gibt es etwas jetzt noch gar nicht auf Ihren Talk bezogen, aber wenn Sie so in die Gesellschaft gucken, wo Sie der Meinung sind, das ist was, wo viele Menschen wirklich nicht mit einverstanden sind.
Ich erlebe, dass viele mit der Digitalisierung nicht einverstanden sind und ich glaube, dass es extrem schwer ist. Das wird unterschätzt und ich glaube, für viele ist Digitalisierung so wie früher das Schreiben und Lesen für Analphabeten. Und dieser riesige Schritt in eine neue Welt, der muss gut begleitet werden. Und ich glaube, da ist manchmal das ganze Umfeld zu ungeduldig.
Ah ja, jetzt bin ich doch gespannt. Ich habe jetzt schon eine Idee bekommen, was vielleicht später in Ihrem Talk das Thema sein könnte. Und nachdem Sie schon mit uns geteilt haben, was Sie motiviert hat, den Talk zu übernehmen und dass Sie morgens eher diesen Moment haben, was inspiriert Sie denn morgens eigentlich dazu, aus dem Bett zu kommen?
Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich, dass ich was schaffen kann. Ich habe ganz viele Ideen und die möchte ich dann alle verwirklichen.
Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Ideen in dem RHI-Talk. Frau Professor Rao, herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie da sind und viel Spaß jetzt unten auf der Bühne.
Toll, ich bedanke mich für die Einladung.
Vor ein paar Wochen kommt der Bürgermeister einer deutschen Großstadt auf mich zu und sagt, Frau Rau, jetzt geben Sie mir doch mal einen Rat. Ich habe zwei Wassergutachten eingeholt. Das eine Gutachten sagt vorher, dass in 30 Jahren die Stadt wahrscheinlich vertrocknet ist. Das andere Gutachten sagt, dass die Niederschlagsmenge in etwa gleich bleiben wird, dass sich die Verteilung über das Jahr aber verändert. Und welchem Gutachten soll ich jetzt Recht geben, wenn ich die Wasserzukunft der Stadt plane? Strategische Führung ist extrem wichtig. Das wissen Sie mindestens dann, wenn Sie Kunde der Deutschen Bahn sind. Ein Unternehmen, das lange in Optimierung, Gewinnmaximierung und auch Geschwindigkeit investiert hat, da ist aus dem Blick geraten, dass Nachhaltigkeit und Erhalt des Schienennetzes ebenfalls wichtig sind. Und heute bezahlen wir die Rechnung dafür. Im doppelten Sinne. Es ist sehr teuer auf einmal geworden, alles zu sanieren. Und zweitens kann man sich auf die Deutsche Bahn zeitlich nicht mehr verlassen. Nun müssen Systeme, gute Systeme, wenn sie in die Zukunft wollen, nicht nur stabilisiert werden, also diese Systeme weiter in die Zukunft geplant werden, sondern, und hier liegt die besondere Herausforderung, sie müssen mit den Unbilden der Zukunft umgehen. Und genau hier liegt das Problem des Bürgermeisters. Man kann nicht wissen, wie die Wasserzukunft dieser Großstadt aussehen wird. Man kann das berechnen vor dem Hintergrund von Daten aus der Vergangenheit. Diese werden nach verschiedenen Modellen nach vorne gerechnet und dann kommen dabei unterschiedliche Prognosen heraus. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Wirklichkeit noch wo ganz anders liegt. Nichtsdestotrotz muss man das, was man heute vorhersehen kann, ernst nehmen. Das kann aber diametral in unterschiedliche Richtungen gehen. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Und mit denen haben wir heute sehr viel zu tun, denn wir erleben Klimawandel. Wir erleben geopolitische Verschiebungen, wir erleben Kriege, wir erleben den Zusammenbruch von Warenketten. Das heißt, die Unvorhersehbarkeit der Zukunft ist sehr viel höher geworden. Wir müssen strategisch so planen, dass wir damit umgehen können. Und ich möchte Ihnen aus diesem Grund aus meiner Forschung in Indien erzählen. Ich arbeite dort seit 16 Jahren an einem System, nämlich der Einführung einer landesweiten Krankenzusatzversicherung. Das klingt für Sie jetzt erstmal vielleicht ein wenig langweilig, ist aber hochinteressant. Denn Indien hat eigentlich ein staatliches Gesundheitssystem. Das heißt, es gibt staatliche Krankenhäuser und staatliche Krankenstationen, in denen die Menschen umsonst behandelt werden können. Nun hat dieses System immer ein Problem gehabt. Und dieses Problem besteht darin, dass sowohl in der Breite als auch in der Tiefe nie genug Behandlung vorhanden war. Das heißt, es gab nicht genug Ärzte, es gab nicht genug Krankenhäuser, es gibt nicht genug diagnostische Instrumente. Und man konnte in der Breite die verschiedenen Sorten von Behandlung, die es braucht, von Krebs bis Malaria, von Bluthochdruck bis Zucker, konnte man nie alles so einfach behandeln. Aus diesem Grund sind immer mehr Menschen ins Privatkrankenhaus gegangen. Dort bekommt man in Indien hervorragende Behandlung und am Ende eine dicke Rechnung. Diese Rechnungen sind so hoch, dass selbst Menschen aus der Mittelklasse am Ende ihr Haus verkaufen müssen, ihr Land verkaufen müssen, in eine Schuldenfalle geraten, aus der sich die ganze Familie möglicherweise Generationen nicht mehr erholt. Von dem wollte man Abhilfe bekommen. Auf dem privaten Markt gab es private Krankenversicherung und die hatten einfach keinen Absatz. Erstens gab es keine Tradition, die zu kaufen. Zweitens waren die viel zu teuer. Und wenn man eine Krankenversicherung nicht in der Breite einführt, das wissen Sie alle, dann sind die insgesamt zu teuer, weil sich das Risiko nicht verteilt. Und vor diesem Hintergrund hat die indische Regierung einen radikalen Entschluss gefasst. Und der bestand darin, dass man gesagt hat, man wird alle Leute, die sich niemals eine Krankenhauszusatzversicherung werden leisten können, von einem Tag auf dem anderen diese von Staats wegen bezahlen. Und alle, die sich das nicht leisten konnten, waren zu dem Zeitpunkt alle Menschen, die offiziell unter der Armutsgrenze leben. Das sind ungefähr 300 bis 400 Millionen Menschen. Also dreimal, viermal so viel wie die Bevölkerung von Deutschland. Die Versicherung war eigentlich wirklich richtig gut geplant. Sie ist komplett digital. Die Menschen bekommen eine Chipkarte. Auf dieser sind ihre 10 Fingerabdrücke biometrisch registriert. Damit kann identifiziert werden, dass die Karte nur Ihnen gehört. Mit der Karte gehen Sie zum Krankenhaus. Dort identifizieren Sie sich biometrisch. Das bedeutet, Sie brauchen keinen Ausweis. Sie können in jedes Krankenhaus gehen, egal wo. Das muss natürlich teilnehmendes Krankenhaus sein. Sie werden dann entsprechend behandelt und der Rest läuft dann zwischen Krankenhaus und Versicherung. Das kennen Sie auch aus Deutschland. Man hat das mit viel großem Getöse begonnen und im ersten Jahr klappte nichts. Die Menschen haben nicht zufällig ihre Karte bekommen. Die Menschen konnten sich biometrisch zum Teil nicht identifizieren. Die Krankenhäuser sind mit der Software nicht klargekommen. Die Versicherungen waren von der großen Anzahl der Anträge auf Erstattung völlig erschlagen, kamen damit nicht zurecht. Die Bezahlung der Kosten hat sich verzögert. Krankenhäuser sind in Schulden gekommen. Es war ein heilloses Durcheinander. Und an dieser Stelle hätte man jetzt irgendwie aufgeben können. Und genau das hat man nicht gemacht. Und hier entsteht jetzt eine interessante Wende in dem System. Und zwar deswegen, weil man ja die digitalen Daten zur Verfügung hatte. Und das war das Neue an diesem System, dass man dadurch, dass alles digital war, komplett alle Prozesse nachverfolgen konnte. Das heißt, man konnte jetzt in eine Fehleranalyse einsteigen, in der man genau sehen konnte, in welcher Region funktioniert das, wo funktioniert das nicht, warum funktioniert das da, warum funktioniert das da nicht. Und man konnte so herausarbeiten, nicht nur, wo sind die Fehlerquellen, sondern auch, wo sind die Best-Practice-Beispiele? Wo muss man hingehen, damit man sehen kann, wie es geht? Und so haben die nach und nach in 3-4 Jahren herausgearbeitet, welche Probleme es alle gibt. Regeln geändert, Technologien angepasst, Software abgedatet, Trainings durchgeführt, Wissenstransfer von einem Staat in den anderen und hat dadurch dieses System funktionsfähig gemacht. Und jetzt war man wieder an einem Scheideweg. Man hätte sagen können, jetzt funktioniert das System ganz gut, wir können das weiter optimieren, wir können das weiter in die Fläche ausrollen, wir können es noch besser auf diesem Niveau stabilisieren. Aber man hat jetzt, weil Begleitforschung Teil von Bürokratie wurde, vorausschauender geplant. Man hat nämlich gesehen, was in diesen Daten alles steckt und was das für eine Goldmine ist und hat sich auf einmal komplett neue Ziele gesetzt, die vorher gar nicht im System angelegt waren, die aber deswegen sichtbar geworden waren, weil man sich mit diesen Zahlen so tiefgehend beschäftigt hatte. Zum Beispiel, in Indien gibt es ein massives Stadt-Land-Gefälle. Und das besteht darin, dass man in der Stadt hervorragende Behandlung bekommen kann, auch in den staatlichen Krankenhäusern. Da sind die besten Krankenhäuser, natürlich sowieso in den privaten Krankenhäusern. Das Ganze findet auf dem Dorf nicht statt. Das Gefälle kennen wir hier auch, aber das ist in Indien natürlich viel, viel, viel extremer. Jetzt hat man zunächst geglaubt, dass die Krankenversicherung diese Sache ein wenig ausgleichen wird. Und zwar deswegen, weil man davon ausgegangen ist, dass da die meisten Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ja auf dem Dorf leben, die würden dann ja jetzt eine Krankenversicherung haben. Das würde private Investoren anziehen, die jetzt private Krankenhäuser aufs Land stellen, weil sie dieses Geld abziehen wollen. Das ist aber nicht passiert. Auch deswegen, weil auf dem Land die Digitalität nicht so gut funktioniert, der Warenzufuhr nicht so gut funktioniert. Das war nicht attraktiv und nicht interessant genug. Und deswegen hat man eine ganz interessante Kehrtwende vollzogen. Das war ungefähr 8 Jahre nach der Einführung dieser Krankenversicherung hat man gesagt, dass alle staatlichen Krankenhäuser und alle großen staatlichen Krankenstationen automatisch in diesem System sind. Jetzt können staatliche Krankenhäuser, die von Staats wegen bezahlt werden, können jetzt über diese Versicherung Geld für die Behandlung kassieren. Das klingt zunächst widersinnig. Das wäre ja Doppelsubvention. Keiner will das. Und deswegen hat man 3 Regeln gehabt. Die Regeln waren folgende. Erstens darf das Geld dafür verwendet werden, Dinge zu bezahlen, die normalerweise Patienten selber bezahlen müssen. Und das sind besonders teure Medikamente, die nicht vorgehalten werden von staatlichen Krankenhäusern. Das sind besondere diagnostische Diagnosen, wie zum Beispiel ein MRT oder ein CT. Das kann man nicht auf Staatskosten machen, nirgendwo. Das mussten die Patienten immer schon selber bezahlen. Und das kann jetzt von dieser Krankenversicherung bezahlt werden. Das Zweite, was bezahlt werden konnte, wurden Bonuszahlungen an die Ärzte und Krankenschwestern gezahlt, die jetzt hier behandelt haben, diese Kranken. Das heißt, arme Leute wurden auf einmal bevorzugt behandelt, ein bisschen so wie bei uns Privatpatienten. Und zweitens gab das einen extra Anreiz für Ärzte aufs Land zu gehen. Ein Anreiz, den sie brauchen, sonst gehen die da nicht hin. Drittens wurde alles Geld, was jetzt dafür nicht verwendet wurde, in einen Fonds eingezahlt. Und dieser Fonds steht zur Verfügung, dass die Krankenhäuser Investitionen beantragen können. Neue diagnostische Geräte, eine Blutbank, eine Erweiterung des Krankenhauses, eine Renovierung des Krankenhauses. Und auf einmal sind sie in der Lage, mit einer Versicherung, die dafür geplant war, Menschen diese teuren Kosten für die Krankenbehandlung im Krankenhaus zu erstatten und damit aus der Schuldenfalle zu retten, war auf einmal ein indirekter Weg, um auch das staatliche Krankensystem vor allen Dingen auch auf dem Land zu stärken. Ein völlig neues Ziel. Man hat auch ein anderes Ziel verfolgt, nämlich man hat gemerkt, dass, also am Anfang hat man hier grundsätzlich nur mit privaten Versicherern geplant. Das heißt, also die Krankenversicherung wird angeboten von einer privaten Versicherungsfirma. Der Staat bezahlt die Police und die regeln dann den Rest mit dem Krankenhaus. Das Problem mit privaten Versicherern ist natürlich, dass die Profit maximieren wollen oder dass sie zumindest einen entsprechenden Profit machen wollen. Das war am Anfang notwendig, weil die Ministerien hatten überhaupt gar keine Kompetenz in Sachen von Versicherungswirtschaft. Die können Risiko nicht berechnen, die können irgendwie auch keine Rückerstattungen machen. Das hat sich ja aber geändert, weil nach 10 Jahren Beschäftigung mit diesen Daten gab es in den Ministerien Kompetenz, die vorher gar nicht vorhanden war. Das heißt, die Länder, die das umsetzen müssen, die haben jetzt die Option, ob sie entweder mit diesen privaten Versicherern arbeiten wollen oder optional eine eigene Behörde schaffen wollen, die jetzt praktisch wie eine Versicherung fungiert. Denn Aufgabe alleine ist, eine Versicherung zu sein. Das heißt, das Geld geht dann in diesen Fonds und dieser Fonds macht dann die Risikoberechnung, die Rückerstattung. Dadurch haben sie den Vorteil, dass sie dann das komplette Geld, was hier investiert wird, in die Krankenbehandlung direkt einspeisen können und nicht diesen Profit, den die privaten Krankenversicherungen abziehen, da verlieren. Und es haben einige Staaten hervorragend umgesetzt und andere haben gesagt, wir haben die Expertise nicht, wir können das nicht. Oder so eine Behörde bei uns, die wäre zu langsam oder das ist nicht agil genug, das Management ist so noch nicht zufriedenstellend. Wir arbeiten lieber weiter mit den privaten Versicherern zusammen. Diese Option haben sie jetzt. Wir können daraus meiner Meinung nach mindestens drei Lehren ziehen. Erstens können wir daraus lernen, dass lernende Systeme sehr viel weitgehender gedacht werden können, als man das gemeinhin tut. Alle Systeme sind immer lernende Systeme. Das kann ja gar nicht anders sein, weil sie müssen sich immer anpassen, auf neue Demografien einstellen, die veränderten Finanzumstände, neue Technologien. Das heißt, es wird in Systemen natürlich immer gelernt, das wissen Sie auch aus dem Alltag. Was aber an dem indischen Beispiel ich Ihnen versucht habe vorzuführen, ist, dass man viel radikaler denkt und über das Lernen im System sich gänzlich neue Ziele setzt. Ziele, die man zuvor gar nicht gesehen hat. Und hier sind Akademiker beziehungsweise ist nun Begleitforschung eine gute Investition. Die Frage, die mir der Bürgermeister gestellt hat, soll ich jetzt das machen oder das, die kann ich ihm ja nicht beantworten. Die könnte ich genauso schlecht beantworten wie er und er wird sie irgendwie beantworten müssen. Denn er muss entscheiden. Aber wenn er A macht, muss er damit rechnen, dass B auch passieren kann. Wenn er B macht, muss er damit rechnen, dass A passieren kann und dass es auch noch eine dritte Möglichkeit gibt. Und damit ein System agil genug sein kann, um aus dem Blickwinkel zu sehen, wo wir hinsteuern und wie. Genau an dieser Stelle ist Begleitforschung, systematische Reflexion im System ausgesprochen sinnvoll. Und da muss man natürlich sagen, hat Indien dadurch einen Vorteil gehabt, dass sie die Bürokratie massiv digitalisiert haben. Weil das, was ich Ihnen an der Krankenversicherung erzählt habe, war nur möglich, weil man auf einmal Realdaten hatte, die in Realzeit zur Verfügung stehen und die in Realzeit analysiert werden. Das heißt, man konnte genau sehen, das wird zum Beispiel auch für Fraud Detection genommen. Ja? Wenn man jetzt ein Krankenhaus hat, das hat 100 Betten und das hat 120 Herzpatienten zu der Zeit, weiß man, da ist ein schwarzes Schaf. Und da schicken wir sofort Inspektoren hin. Das heißt, wenn Sie Realdaten haben, brauchen Sie nicht auf die Studie warten, die dann in 3 Jahren fertig ist, sondern Sie können zeitgleich das Ganze immer analysieren. Heute experimentiert die Krankenversicherung in Indien mit AI, um diese Daten in Realzeit irgendwie ständig zu analysieren. Hochinteressante neue Experimente, die man auch nicht vorhergesehen hat vor 15 Jahren, als man das eingeführt hat. Das Dritte, was man hier lernen kann, ist meiner Meinung nach bisschen Frustrationstoleranz. Am Anfang hat das überhaupt nicht funktioniert und immer wenn entsprechende Änderungen eingeführt werden, ruckelt das ein bisschen. Man darf nicht davon ausgehen, dass Systeme, wenn sie eingeführt werden, gnadenlos und sofort und vom ersten Moment an funktionieren. Das ist da nicht schlechte Planung, sondern das hat etwas damit zu tun, dass Systeme, die man erfindet, sind immer Abstraktionen. Die müssen ja die Wirklichkeit vereinfachen, sonst können sie als Systeme ja überhaupt nicht erfunden werden. Wenn Sie dann aber auf die Wirklichkeit treffen, ist diese Wirklichkeit immer komplexer, als die Systeme denken können. Und vor diesem Hintergrund ist das Anpassen und Lernen im Alltag, also vom strategischen Denken zum operationalen Denken, das hatten wir ja heute schon mehrfach, natürlich ein wichtiger Schritt. Und da verzweigt sich das System, muss geguckt werden, wie viel darf zentral geregelt werden, wie viel muss lokal gemacht werden, wie viel muss angepasst werden an den Kontext. Alle diese Dinge kann man nur in der Praxis dann wirklich perfektionieren. Und vor diesem Hintergrund muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Und da können wir ganz bestimmt von den Indern lernen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!